Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. So, heute Teil 2 meiner Daytrading-Reise in die Vergangenheit mit dem Titel Mein größter Erfolg. Na, dann legen wir mal los. So, zuerst einmal eine beruhigende Ankündigung. Nicht für euch, sondern für diejenigen, die diesen Podcast hier schneiden müssen, Woche für Woche. Das hier ist die letzte Aufnahme aus einer gekachelten Küche mit viel Hall, großer Raum, also maximal ungünstige Bedingungen, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass mein Mikro ja kaputt ist. Ich spreche hier also direkt in den Laptop rein. Schlimmer geht's nicht mehr. Aber wir haben es bald geschafft. In ein paar Stunden geht mein Flug und dann wieder in gewohnter Umgebung und hoffentlich mit einem funktionierenden Mikro. Heute möchte ich ein paar Themen aus der Daytrading-Reise besprechen, aber eines in den Fokus stellen, welches zumindest mal für meine Reise ganz besonders wichtig war. Vielen Dank an euch für das Feedback, was ich bekommen habe zu dieser Folge. Wahrscheinlich, weil es so eine persönlich war, habe ich sehr unterschiedliche bekommen und ich habe so den Eindruck, es ist eventuell so bei vielen angekommen, als hätten Autos eine Zeit lang in meinem Leben eine Rolle gespielt, vielleicht sogar eine große Rolle, weil ich das ein bisschen zu sehr betont. Es ist ja nun nicht so, dass ich mich an jedes einzelne Auto, was ich jemals gekauft hätte, erinnern könnte. Das ist mir, ich gebe es ganz offen zu, das ist mir heute diese materielle, oberflächliche, ist mir fast ein bisschen peinlich. Aber was soll ich denn sagen? Es war ja so, dann war ich in der Zeit ein bisschen peinlich. Ich glaube, ich war kein, wie nennt man das heute, Poser oder Flexer? Nee, war ich ganz sicherlich nicht. Aber ich brauchte ganz offensichtlich irgendetwas, um mir zu beweisen, das, was du hier tust, das führt zu realen Erträgen. Ja, man hätte auch damals natürlich schon sinnvollere Dinge erwerben können oder ansparen können oder alles Mögliche machen können. Ich kann es euch nicht sagen, wo das herkommt. Das kann man ja tiefenpsychologisch gerne auseinandernehmen. Immerhin, das möchte ich mir mal zugute halten, kann ich das heute reflektieren. Aber natürlich kriege ich auch nicht mehr jedes einzelne Auto, was ich gekauft habe, zusammen. Ich könnte jetzt vielleicht sagen, dass mein erstes Auto ein Golf 1 war, dann hatte ich einen Golf 2, dann hatte ich noch einen blauen Golf 2, dann hatte ich Audi A4, dann hatte ich einen Mitsubishi Lancer, dann hatte ich eine Mercedes E-Klasse 500er, aber nur AMG-Style, war also kein AMG-Motor. Dann mein allererster Neuwagen war ein Volvo V70, dann hatte ich nochmal einen Mercedes Kombi, dann hatte ich einen A6, dann hatte ich nochmal einen A6, dann hatte ich einen Audi A8, einen Q7, einen Mercedes GL, ein Range Rover Sport, dann hatte ich einen 5er Touring, noch einen 5er Touring, einen 6er BMW, dann hatte ich einen X5, einen Volvo XC90, dann zwischendurch nochmal einen X5 und jetzt habe ich einen Volvo XC90 und ich glaube, in 2 Wochen bekomme ich das neue Modell. Also es ist nicht so, dass ich mich jetzt meine Autohistorie ganz genau erinnern könnte. Da muss man irgendwie schon einen kleinen Schatten haben. Aber habe ich ganz offensichtlich gehabt. Also, ich muss allerdings auch dazu sagen, das sind natürlich jetzt 35 Jahre Autogeschichte, ja. Warum Autos? Weil es darum eben überhaupt gar nicht geht und auch tatsächlich nicht ging. Ich glaube, auseinandergenommen und ganz oberflächlich betrachtet, ich habe es schon gesagt, du verdienst was, du erschaffst aber nichts, es entsteht kein Produkt, keinen interessiert es. Und das ist auch gut so. Also musst du dir selber zeigen, was du da geleistet hast. Genau die Beiträge, die ich heute auf LinkedIn konsequent meide oder sogar blockiere. Ich musste sogar schon Follower blockieren, die irgendwas von den, ach jetzt sage ich mal nicht, welche Brüder da immer mit der gleichen Art und Weise, wenn du dies geschafft hast, wenn du das geschafft hast und dann immer auf so eine ironische, natürlich soll das einfach nur, wenn jemand seine Rolex von beiden Seiten zeigt und sagt, wenn du dir das nicht leisten kannst, dann hast du dies nicht geschafft. Das wissen die natürlich auch, dass man darauf reagiert. All das sind Oberflächlichkeiten, aber darauf reagieren Menschen. Ich heute beinahe allergisch, aber die Reise hier komplett zu ignorieren oder zu verschweigen, wäre dann auch verkehrt gewesen. Also etwas weiser wird man erst mit dem Alter. Was ich allerdings relativ früh schon bemerkt habe und was mir aber erst im Laufe der Jahre bewusst ist, ist das, was ich in vielen Zeiten, gerade zu Beginn, auch anderen zugemutet habe und im Wesentlichen einer anderen, nämlich meiner Frau. Also Familie ist das eine, Partnerschaft ist das andere. Und wenn ich hier, und das ist überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise, ich sage, um die Ecke gedacht, mein größter Erfolg ist, dass das in der Partnerschaft funktioniert hat, in einer Zeit, in der ich sehr wenig dazu beitragen konnte. Vielleicht manchmal auch wollte, weil ich mich überfordert fühlte und dachte, ich habe 10 Stunden getradet und darf ich aber auch mal müde sein, jetzt darf ich mal auf den Golfplatz gehen. Und all das habe ich natürlich meiner Frau zu verdanken, dass es möglich war und dass sie es mitgemacht hat und dass sie auch bereit war, zurückzustecken. Das ist ja alles andere als selbstverständlich. Wir haben 2 Kinder bekommen. Und wir waren uns einig, wir möchten, dass die Kinder nicht, und das ist gar keine Kritik, sondern es war einfach unsere Entscheidung, dass wir sagten, wir möchten, dass sie in einer Familie groß werden, möglichst lange auch mit ihren Bezugspersonen. Ja, wir haben sie nicht zu Hause beschult. Also sie sind später in den Kindergarten, in die Schule gekommen, aber die ersten Jahre waren sie eben zu Hause. Und wenn meine Frau den gleichen Anspruch geäußert hätte wie ich, dann hätte das einfach nicht geklappt. Und ich ahne nur, vielleicht weiß ich es auch, wie häufig sie dann sich vielleicht auch auf die, ja, einfach zusammenreißen musste, um zu sagen, okay, das ist eine Phase und er braucht hier meine Unterstützung. Ich bin offen gesagt nicht ganz sicher, ob ich in der Lage gewesen wäre, bei umgedrehten Vorzeichen das Gleiche so zu bringen und mich da so zurückzunehmen. Dass wir heute verheiratet sind, dass wir 2 Kinder haben, dass wir das Leben führen, was wir jetzt führen, ist in ganz weiten Teilen der Geduld und auch, ich benutze das Wort ganz bewusst, der Aufopferung meiner Frau zu verdanken. Ohne die wäre es nicht möglich gewesen. Also, Jolanda, mein Schatz, ich danke dir dafür. Und jetzt ist der Übergang nicht leicht zu schaffen von der Familie zu den Zeiten, die eigentlich ja die Erntezeit waren. Okay, dann kommen wir mal von Autos über Familie, meine Frau, zu der ersten Million. Ist eine schwierige Überleitung, gebe ich zu. Das muss relativ früh gewesen sein, Anfang der 2000er würde ich sagen. Ich habe es eigentlich nur deshalb bemerkt, weil, und das an der Stelle hier vielleicht auch mal der Hinweis, es ist für jemanden, der im Daytrading unterwegs ist, völlig normal mit Hebel zu handeln. Nochmal, es ist ein Riesenunterschied, ob ich mich als Privatanleger für die Börse interessiere oder ob ich ein Daytrader bin, der einen professionellen Anspruch hat und letztlich sich auch professionell verhält. Es war damals bei amerikanischen Brokern, je nach Kontoeinlage, denke ich, möglich, in etwa den 6- bis 8-fachen Hebel zu haben. Das heißt also, wenn bei einer 100.000 Einlage, 100.000 Euro oder Dollar, ist egal in dem Fall, konnte man mit 6.000 bis 800.000 Dollar oder Euro handeln. So viel habe ich nicht gebraucht, aber dass ich intraday mit der doppelten und dreifachen Summe meines Depots gehandelt habe, das war gang und gäbe. Und aus so einem Hebel entsteht bei jedem Privatanleger der Gedanke, da steht man ja mit einem Fuß am Abgrund, wenn das schief geht. Ohne funktionierende Risikokontrolle und das funktionierende Money Management ist das natürlich totaler Wahnsinn. Und ich würde niemandem raten, auf Pump Aktien zu kaufen. Weder für seine eigene Anlage noch für die langfristige Anlage. Auch die Frage kommt hin und wieder. Wenn mir der S&P 500 im Schnitt 7 oder 8% gibt und ich bezahle für einen Kredit, das ist vielleicht heute nicht mehr so häufig, aber glaub mir, die Frage ist über Jahre hinweg wieder und wieder gekommen. Aber ich zahle hier doch selbst für einen Konsumkredit. Ja, wenn ich ihn anständig beleihe oder ich packe eine schöne Sicherheit wie eine Immobilie dahinter, bezahle ich 1 oder 2%. Je nach Bonität. Also die 6% Zinsgewinn kann man doch wohl mitnehmen. Das ist absolut nicht mein Ansatz. Das hat auch in vielen Phasen nicht funktioniert, denn dieser Hebel funktioniert in beide Richtungen. Und er belastet insbesondere die Psyche. Man stelle sich vor, man hätte so ein Geschäft gemacht und anschließend fiele der Markt um 30%. Und dann stehst du da. Und dann hast du dein Haus beliehen, weil du sagst, naja, langfristig bringen mir die Aktien doch 6% oder 8%. Nee. In die Zwickmühle möchte keiner geraten. Im professionellen Handel ist das etwas vollkommen Normales. Und wenn man die Statistiken liest und sagt, 80% oder 75% oder wie viele auch immer Prozent der privaten Trader erleiden einen Verlust oder müssen Geld nachschießen, ja, da steht ja als Disclaimer bei den meisten Brokern, dazu sind sie verpflichtet, dann ganz sicherlich nicht, weil Profis mit zu viel Hebel gehandelt haben, sondern in der Regel, weil nicht das entsprechende System da ist und weil es viel, viel aufwendiger und schwieriger ist, der Weg dahin zu einem eigenen profitablen Handelssystem, als sich das viele vorstellen. Vielleicht als Reaktion auf die erste Folge, vielleicht war es auch Zufall, denn solche Anfragen kommen immer mal wieder. Ich habe, und dann kommt, vielen Dank für das Vertrauen, meist ein kleiner Einblick in das Leben. Ich habe das und das gemacht und bin jetzt an diesem Punkt und ich möchte jetzt vom Handel an der Börse oder gar vom Investieren leben. Die Frage beinhaltet bereits eine nachvollziehbare, aber eine gefährliche Schwäche. Vom Investieren leben heißt ja, ich investiere langfristig und wenn ich das ganz besonders gut mache, dann gelingt es mir vielleicht 9 oder 10 oder 11 oder 12 oder 13% zu erzielen in meinem Portfolio. Wir sprechen hier, wie gesagt, von langfristig. Da gab es Phasen, in denen war Value besser, 2000 bis 2010 könnte man zum Beispiel nennen. Von den 1920er Jahren bis zu den 2000er Jahren war Value auf jeden Fall besser, ab seit der Finanzkrise war Wachstum besser. Das weiß man vorher natürlich nicht ganz genau, aber davon kann man nur dann leben, wenn man sehr viel Kapital mitgebracht hat. Kann man sich ja leicht ausrechnen, wie viel Geld man braucht, wenn man sagt, naja, ich kann nach Steuern dann vielleicht mit selbst 6 oder 7% wären dann schon sehr viel. Also vom Investieren leben heißt, man hat vorher schon ein Vermögen aufgebaut. Und vom Handel leben heißt, ich brauche eine Ausbildung. Und die ist nicht in einem Kurs zu absolvieren, die ist nicht in einem Mentoring zu absolvieren. Denn am Ende muss man es selbst bei den besten Kursen, selbst beim besten Mentoring selber machen. Das braucht Zeit. Das braucht in der Regel Jahre, wenn man keine großen Vorkenntnisse hatte. Genug des Risikodisclaimers. Ich kam von der ersten Million Anfang 2000er und davon habe ich erfahren, weil mir mein Broker freundlicherweise eine Karte geschrieben hat. Das heißt, mein Konto stand nach beziehungsweise ohne irgendeinen Hebel. Ja, am Ende des Tages, das ist ja fast alles im wahrsten Sinne des Wortes Daytrading. Ich würde mal schätzen, 98-99% aller Positionen waren am Tagesende zu. Manchmal gibt es eine zeitlich versetzte Arbitrage. Wenn man zum Beispiel mit Asien handelt, dann haben wir nur ganz wenig gemeinsame Handelszeiten. Das sind dann auch die riskanteren Geschäfte, weil am Ende des Tages, wenn der Handel endet, kann ich nicht mehr reagieren. Ich kann nichts mehr machen. Und es mag noch so sicher aussehen. Irgendwas kann in diesen paar Stunden passieren, in denen die Börsen geschlossen haben und dann sitze ich da mit meiner Position. Deswegen 98-99% waren am Ende des Tages immer zu. Dann kann man natürlich sehen, wie viel Geld ist auf dem Konto. Dann kommt also die Glückwunschkarte zur Million und dann wird einem bewusst, ja, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen. Du hast mal mit 10.000 D-Mark angefangen. Hast die hochgehandelt auf, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal gesagt, ich brauchte für den Broker, um dort handeln zu dürfen, 100.000, ebenfalls D-Mark, also heute 50.000 Euro. Es war der unglaublich guten Börsenphase geschuldet, nicht meinem überragenden Können, auch wenn man mir ein gewisses Geschick hier unterstellen mag. Und das dann in wenigen Jahren dieses Kapital, also die 100.000 D-Mark im Jahr 97, war mein erstes Halbjahr, Anfang der 2000er, war dann die erste Million in Euro. Nochmal, das war eine Zeit, in der meine Fixkosten noch nicht so hoch waren und in der die Börsenphase alles gegeben hat. Also es war noch nicht die Möglichkeit für alle Privatanleger, alle Informationen so schnell zu bekommen. Es waren einfachere Bedingungen. Auch damals war es im Daytrading nicht möglich, einfach loszulegen und nichts zu können. Aber meine Güte, ich habe eben den ganzen Tag lang nichts anderes gemacht. Dann lernt man eben auch ziemlich viel. Ja, ich könnte heute gar nicht genau sagen, ob ich von vornherein ein besonderes Geschick dafür mitgebracht habe oder ob ich es einfach erlernt habe. Ich habe beim letzten Mal schon erläutert, und das stimmt auch, ich habe aufgrund meiner risikoaversen Haltung gewisse Nachteile, die würden sich auch beim Pokern mit der Zeit materialisieren. Wenn man aber das häufig genug macht, also eine Tätigkeit, ein System wieder und wieder und wieder und wieder wiederholt, zigfach, tausendfach, dann wird man sich natürlich auch sehr schnell seiner Schwächen bewusst und kann damit umgehen, weil man in dem Moment, wo man spürt, Achtung, das ist hier genau die Situation, in der du dich in der Vergangenheit vielleicht nicht ganz richtig verhalten hast. Also bei mir vielleicht die Einsätze bei Umständen, die sehr für mich sprachen, dann nicht deutlich genug erhöht hast, dann merkt man das im Laufe der Zeit und wird dann eben auch besser. Nichtsdestotrotz ist es allein der Ansatz war, auch da bin ich in der ersten Folge schon drauf eingegangen, wahrscheinlich ein spielerischer, einfach Freude an dem, was ich da gemacht habe. So, dann hast du also die Millionen auf dem Konto und denkst dir, was nun? Erstmal hat das bei mir nicht besonders viel ausgelöst, auch wenn, ich habe ja meine Autohistorie vorgelesen, auch wenn man es meinen kann, ich mache mir aus dem Anhäufen von Geld relativ wenig, weil ich einfach gar keine Geld in seiner, wenn man so will, Papierform, also so in Dagobert Duck Form, übt auf mich einfach keinen Reiz aus. Also ich habe Lust, dann Geld zu nehmen und zu investieren, und ich habe auch verrückteste Investitionen gemacht, auch außerhalb der Börse. Eine ganze Menge von diesen Investitionen hätte ich vielleicht auch bleiben lassen sollen, aber mich da auszuprobieren und auch etwas zu riskieren, dazu habe ich Lust. Dann gibt es natürlich auch ein paar Dinge, die ich gerne konsumieren. Aber das Gefühl, der Kontostand steigt immer weiter, der hinterlässt bei mir gar nichts. Das ist für mich einfach nur Papier, mit dem ich was machen kann. Und dann erhält es erst seinen Reiz. So. Nun quatsche ich hier natürlich nicht 10 Minuten lang über die Millionen und zu sagen, guck mal, wie früh ich eine Million hatte und vielleicht Millionär war. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, Anfang der 2000er hat man noch mit voller Freude den vollen Steuersatz drauf bezahlt. Abgeltungssteuer, 25% Soli, Kirchensteuer, wenn man in der Kirche ist, kommt dann noch dazu. Dann halten wir Halbeinkünfteverfahren. Das war gar nicht mal so unattraktiv, insbesondere weil es auch noch Haltefristen gab. Das ist für einen Daytrader jetzt uninteressant. Der hält natürlich seine Position nicht ein Jahr, kommen wir gleich noch zu. Aber für mich war das volle Steuer und das über eine Einkommensteuererklärung. Das heißt, dein Kontostand wächst und wächst und wächst. Und jeder Selbstständige wird jetzt sagen, naja klar, das weißt du ja vorher. Ja, aber wenn sich ein großer Betrag zum ersten Mal so richtig teilt, und das war in etwa eine Teilung, der Spitzensteuersatz war etwas höher noch als heute. Er ist immer noch nicht so niedrig, aber bummelig, die Hälfte war weg. Und ich muss sagen, das war das erste Mal, dass mir so richtig klar wurde, vielleicht auch, weil die Summen vorher ein bisschen kleiner waren, wie viel du eigentlich für später verdienen musst. Denn in diesem Jahr hast du natürlich auch die Fixkosten gehabt und Familie und Haus gekauft und privat versichern musst du sowieso alles privat machen, du musst privat vorsorgen und dann nimmt dir das Finanzamt die Hälfte weg. Ich mache heute kein eigenes Kapitel zum Thema Finanzamt und Steuern. Heute ist es für mich leichter und entspannter zu sehen. Ich weiß, dass wann immer ich sage, Steuern zu bezahlen ist etwas Gutes, dass dann viele Leute sagen, ja, wir verstehen schon den sozialen Charakter. Also, dass wer viel verdient, dass der zur Gesellschaft und zur Erhaltung eines Staates und Schulen und Bildung und Infrastruktur, dass der mehr dazu beiträgt als jemand, der weniger verdient, das halte ich für abgründig tief gerecht. Von daher halte ich auch ein progressives Steuersystem für vollkommen richtig. Der Haupteinwand, den ich nachvollziehen kann, lautet ja in der Regel, aber wofür die Steuern verwendet und teilweise auch verschwendet werden, das finde ich nicht in Ordnung. Und da stimme ich zu. Das ist ein politisches Problem und ich hätte auch gern mehr Mitspracherecht, weil es insbesondere einige Posten auch im Haushalt gäbe, die ich gerne ganz anders behandelt hätte. Ich wünschte mir, dass man meine Steuern sinnvoller einsetzt, um ein gerechtes und vor allen Dingen auch nachhaltiges Rentensystem aufzubauen, ein gerechtes und auch nachhaltig tragbares Sozialsystem aufzubauen. Ich wünschte mir, dass es viele Leistungen und zum Teil auch Transferleistungen gar nicht gäbe. All das wünsche ich mir. Das heißt also, die Verwendung meiner Steuermittel, damit stimme ich in einigen Punkten auch nicht überein. Das sind aber politische Probleme und letztlich kann man dann auf unterschiedliche Art und Weise, wenn man denn politisch sich engagieren möchte, nur darauf einwirken, dass das besser wird. Daraus dann aber den Schuh zu basteln und zu sagen, ich zahle so wenig wie möglich Steuern. Ich werde den moralischen Zeigefinger nicht erheben, weil ich niemandem einen Vorwurf mache, aber es ist für mich etwas Soziales, Steuern zu bezahlen. Deswegen habe ich nie ein Steuerschlupfloch gesucht. Ich habe damals, als ich das noch miteinander verrechnete, ganz transparent sage ich euch das. Ich habe da ja auch erst im Laufe der Jahre dann mehr drüber nachgedacht. Ich hatte mal so einen Flugzeugfonds, ich hatte einen Medienfonds. Da konnte man 100% steuerlich abschreiben. Die haben nicht funktioniert. Ich hatte zwei andere Fonds, die also gar nicht funktioniert. Und bei dem einen wurde dann auch noch die steuerliche Absetzbarkeit im Nachhinein zurückgenommen. Das war dann ein doppelter Verlust. Es gab andere Fonds steuerlich. Alles gemacht Anfang der 2000er. Aus diesem Gefühl heraus, meine Güte, die nehmen dir die Hälfte weg. Du musst doch ein bisschen was sparen. Es war unterm Strich nicht die beste Entscheidung, weil viele von diesen Fonds eben schlecht konzipiert war. Wenn irgendwo das Sparen von Steuern im Vordergrund steht, dann gucke ich immer ganz besonders kritisch drauf. Und dann habe ich es einfach nicht weiter gemacht. Und nochmal, ich habe jetzt gesagt, ich möchte dem Thema Steuern keinen großen Platz hier geben. Und dann habe ich es doch gemacht. Aber weil ich auch nicht ich weiß, dass ich mit einer Folge, in der ich sage, ich gehe nicht nach Dubai, da trete ich dann einigen auf die Füße. Also ja, ich würde, glaube ich, in Dubai aktuell 7% Steuern bezahlen. Und das wäre, weiß ich nicht, 40% weniger als hier. Aber da sind wir wieder beim Punkt, dass für mich andere Dinge wichtiger sind. Dann sagt man immer, ja, in Deutschland. Ja, aber ich lebe doch nicht ich lebe de facto in Deutschland, aber ich lebe doch in einem sozialen Umfeld, in einem familiären Umfeld. Familie, Freunde, meine Heimat, wie es mir gefällt, das Klima im Sommer, die Versorgung, die ich habe, die Umstände, in denen ich lebe. Ich habe immer den Eindruck, diese große pauschale Deutschlandkritik, ja, du stehst ja nicht morgens auf und auf dich prasseln alle Probleme hinein. Das ist ja eine Entscheidung, ob du das alles an dich ranlässt, sondern du bewegst dich in deinem Umfeld. Und ich möchte dieses Umfeld Stand jetzt nicht verlassen. Ich möchte nicht alle, die ich liebe und die vielleicht auch was für mich übrig haben, einfach verlassen, weil ich sage, ja, ich zahle weniger Steuern, ich gehe jetzt nach Dubai. Das mag was anderes sein, wenn man 20 ist oder 25, ungebunden und vielleicht auch nicht so enge familiäre Bindungen hat, kann ich nicht beurteilen. Aber für mich war es das nicht. Das heißt, ich zahle hier treu und brav sehr viel Steuern. Ich habe keine Modelle genutzt, mit denen ich Steuern spare. Call me a dummy. Für mich ist das, sich dann am Jahresende hinzusetzen, wenn man seine hier eine Holding, da eine das und dies eine gemacht und man hat dem schön das Finanzamt von seinem Vermögen, wie in diesen ganzen Steuersparseminaren verraten hat, hat man fast nichts abgegeben und dann feiert man sich irgendwo, wenn man sagt, aber ich habe am Ende des Jahres 1.000 Euro für ein Herz für Kinder gespart. Ach komm, geh doch nach Hause. Ist einfach nicht mein Weg. Und jetzt habe ich mich da ein bisschen festgequatscht. Weiß ich, aber da wusste ich ja schon vorher, solche Sachen dauern ein bisschen. Was ich damit sagen möchte, das ist der ganz entscheidende Punkt. Du musst, auch wenn du dann 1 Million verdienst, Und es war nicht, ja, das ist jedes Jahr eine Million, das kann ich euch sagen, sondern die erste Million war ja das Ergebnis nach den abgezogenen Kosten, nach 3, 4, 5 Jahren Handelstätigkeit in einem sehr guten Umfeld. Also bitte nicht hochrechnen, es geht mir nicht schlecht. Ich fühle mich finanziell frei, aber man verdient mit dem Daytrading nicht jedes Jahr. Wobei, es wäre ein super Titel, jedes Jahr eine Million durch Daytrading. Nee, eben nicht. Wenn euch das irgendeiner verspricht, dann ist es garantiert irgendein Fake-Kram. Vorsicht da draußen. Was man dann aber versteht, ist, dass man vorsorgen muss. Und das möchte ich gerne noch mitnehmen heute. Es wird übrigens noch einen dritten Teil geben, der lautet mein größter Fehler. Nee, und das hat dann nichts mit Familie zu tun. Ich habe auch keinen Seitensprung gewagt. Also das sind dann, ich spreche hier wirklich von einem handwerklichen und mentalen Fehler, wahrscheinlich nächste Woche, Altersvorsorge. Altersvorsorge war für mich wirklich, wirklich schwierig am Anfang. Warum? Weil ich, und ich habe meinen Weg der Tausenden von Charts, die ich da analysiert habe, weil ich natürlich mir dann langsam ein Depot zur Altersvorsorge aufgebaut habe und so ein Depot ist Buy and Hold und kein Daytrading. Und dann kaufst du eine Aktie und weil du ja zwangsläufig jede Aktie, zumindest habe ich das früher gemacht, permanent analysierst, hast du auch eine Meinung dazu. Dann halte mal eine Aktie, von der du denkst, sie könnte in den nächsten 2, 3 Wochen fallen, langfristig weiter. Da passiert natürlich etwas in deinem Kopf, weil du sagst, ja, aber wenn ich sie jetzt verkaufe, kann ich sie ja einfach 3 Wochen später oder 4 Wochen später ein bisschen günstiger wieder einkaufen. Und meine Trefferquote in diesem Setup beträgt ungefähr 70%. Das sollte ich machen. Gerade eben nicht. Also sich dann in dieser Disziplin, das permanent miteinander zu vermischen, macht keinen Sinn. Da ist für mich der Gedanke entstanden, den ich heute noch in zig Videos immer wieder gerne teile. Es gibt die langfristige Buy-and-Hold-Anlage, die hat ein eigenes Regelwerk. Aktive Anlage hat ein komplett anderes Regelwerk. Es gibt kaum Überschneidung. Das eine ist Rudern, das andere ist Volleyball. Nee, ist ein schlechtes Beispiel. Das eine ist Volleyball, das andere ist Tennis. In beiden kommen Bälle vor, aber dennoch sind die Regeln, mal abgesehen von den Spielfeldbegrenzungslinien, völlig unterschiedlich. Das war für mich nicht ganz so einfach und ich habe auch über einige Jahre hinweg, wir sind immer noch Anfang, Mitte der 2000er, wir sind noch vor der Finanzkrise, die kommt dann im Teil 3. Ich habe dann immer wieder kämpfen müssen, diese Aktien, die ich langfristig gekauft habe, dann auch zu halten. Es ist mir mit der Zeit gelungen, insbesondere war für mich zu dem Zeitpunkt die physische Trennung wichtig. Also ich habe ein Depot dort geführt und ein anderes Depot dort, dennoch hin und wieder sabotiert. Wenn ich eine klare Marktmeinung hatte, dann konnte ich nicht anders. Und man muss dazu sagen, die steuerliche Gesetzgebung war ja eine etwas andere. Das heißt also, heute ist es ja beinahe egal, wenn ich in einem langfristigen Portfolio eine Aktie verkaufe, die ist ja eh nicht steuerfrei, bedauerlicherweise. 25% und gut, unter Aspekten der Liquidität, diese 25% fallen eben jetzt an, sonst würden sie erst später anfallen. Ja, wenn man den Verkauf so steuert. Aber ansonsten war das damals, ich meine, die Haltefrist war auch schon durch. Also, das spielte nicht die ganz große Rolle. Daraus ergab sich viel von dem, was ich später gemacht habe. Das sind ja alles eigene Lernprozesse. Dass diese Fragen, die mir ja heute vielfach begegnen bei den Renditespezialisten, wenn man doch eine Meinung hat, der Markt könnte vielleicht mal 10 oder 20% korrigieren, sollte man dann jetzt nicht vielleicht verkaufen und dann doch einfach 20% tiefer wieder verkaufen? All diese Gedanken sind mir bewusst. Und diese Auseinandersetzung mit der langfristigen Anlage, die hat mich dann ganz vorbereitet zu einem Zeitpunkt, wo ich es noch nicht wusste, auf das, was ich heute mache. Also zuerst die YouTube-Videos und dann meine Gedanken mit anderen zu teilen. Und weil wir jetzt 30 Minuten fast rund haben, mache ich hier mal Schluss. Teil 3 kommt nächste Woche. Gerne den Podcast abonnieren. Und nochmal, falls der Ton nicht wie gewohnt sein sollte, ab nächste Woche wird's besser. Macht's gut. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.